Guten Morgen. Vielen Dank für die Einstimmung auf die Predigt. Ein reicher Herr gibt ein Fest. Es regnet. Ein Gast rutscht aus und fällt in eine Pfütze. Seine Festgewänder triefen vor Schmutz und Wasser. Es tut mir leid, ruft er dem herbeieilenden Gastgeber zu. So kann ich nicht auf dein Fest. Ich bin eine Schande für dich und deine Gäste. Da springt der Gastgeber mit seinen prächtigen Kleidern in die Pfütze. Nass und schmutzig reicht er dem Gast die Hand und sagt, komm herein, sei willkommen in meinem Haus. Ich möchte zu Beginn einen Text vorlesen, der diese Geschichte ein bisschen erklärt, obwohl das noch nicht der eigentliche Predigttext ist. Aber er hilft uns einfach, das nachher zu verstehen, um was es geht und warum es Paulus so wichtig war, diesen Text vorzustellen oder da vorzustellen. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde den Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Bis dahin, das ist eigentlich auch unser Glaubensbekenntnis. Das ist das, was wir beten, wenn wir unseren Glauben bekennen. Steht in Philipper 2, ab Vers 6 und der Predigttext kommt dann im gleichen Kapitel danach. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Und es scheint, als ob es diesmal gar nicht gut für ihn ausgeht. Und Paulus rechnet damit, dass er diesmal hingerichtet wird. Trotzdem, vielleicht aber auch gerade deswegen, schreibt er den Philippern diesen Brief. Einen Brief, der zugleich Ermahnung ist und Trost. Und das ist ja nicht nur für die Philipper damals, sondern das gilt auch für uns heute. Er erinnert sie zunächst daran, was Jesus Christus getan hat. Erinnert an die Menschwerdung, das Leiden, den Tod und die Auferstehung. Er erinnert sie daran, dass Jesus diesen Weg ging aus Gehorsam. Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater und aus Liebe zu uns Menschen. Und dann weist er sie eindrücklich auf die Konsequenzen hin, die das für die Menschen, die an ihn glauben, hat. Also, meine Lieben, ich lese jetzt Philipper 2 ab Vers 12. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue euch mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Dieses Jahr steht im Zeichen der Reformation. Und ich muss sagen, ich bin Martin Luther wirklich sehr dankbar für das, was er getan hat und für seinen Mut. Denn durch das, was er damals so publik gemacht hat, was er den Menschen mitteilte, hilft uns heute ganz klar zu sagen und auch zu wissen, wir sind aus Gnade gerettet. Wir müssen uns die Erlösung nicht verdienen. Da hätte ich auch keine Chance. Alles schon geschehen. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, da war alles getan. Nur Ja sagen. Ja sagen muss jeder noch selbst. Und dann schreibt Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Ja, ist das mit der Gnade jetzt doch nicht wahr? Das ist doch ein Widerspruch, oder? Ich denke nicht. Es bleibt dabei. Es ist vollbracht. In dem Augenblick, in dem ein Mensch das Angebot Gottes annimmt, ist er gerettet. Und wir dürfen weiterhin voller Dankbarkeit singen, allein deine Gnade genügt. Aber dann heißt es, das Leben als Christ in die Tat umzusetzen. Die neue Genfer Übersetzung schreibt das so. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass sich eure Rettung in eurem Leben auswirkt. In allen Bereichen des Lebens auf Gott vertrauen, auch dann noch, wenn es schwer wird. Auch dann noch, wenn wir damit vielleicht aus dem Rahmen fallen. Die Liebe, die du selbst erfahren hast, weitergeben. In Einigkeit mit den Geschwistern leben, in Frieden mit den Mitmenschen. Dazu ermahnte und ermutigte Paulus die Philipper. Und das gilt natürlich auch für dich und mich heute ganz genauso. Aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so leicht, wie sich das jetzt anhört. Und wenn ich das so lese, muss ich als erstes gestehen, das kann ich nicht. Kann ein Mensch überhaupt so leben, dass es Gott gefällt? Ist so ein Lebenswandel überhaupt möglich? Also ich kann für mich sagen, ich kann es nicht. Und ich bin fast überzeugt davon, dass es keinen Menschen gibt, der das kann. Aber dann lesen wir weiter in Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Mir macht dieser Vers Mut. Gott selbst ist es, der uns fähig macht, so zu leben, dass es Gott gefällt. Dass Menschen sehen, dass wir diesem Gott die Ehre geben. Dass wir das überhaupt können. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass wir zu willenlosen Marionetten werden und Gott irgendwo da oben ist und uns an den Fäden hält und darauf achtet, dass wir nichts machen, was falsch ist. Es nimmt uns in die Verantwortung. Wenn wir Gaben haben, wenn wir Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, dann nutzen sie uns doch gar nichts, wenn wir sie nicht benutzen, wenn sie brachliegen. Wenn jemand furchtbar gut kochen kann, aber es nicht tut, wird keiner satt. Das hilft nicht. Wir müssen es tun. Wir müssen es umsetzen. Und da wird Paulus auch ganz praktisch. Als erstes sagt er, alles, was ihr tut, tut ohne Murren und Zweifel. Nun sind ja gerade die Deutschen ziemlich gut im Murren. Und Murren ist mehr als nur ein Meckern. Ich habe keine Lust. Wenn die Bibel von Murren spricht, dann geht es um eine negative Grundhaltung, um ein dauerndes Nörgeln. Als ich das gelesen habe, da dachte ich so an eine Kollegin, die ich hatte, die war eigentlich immer negativ. Wenn die Ärzte im Arztzimmer waren und irgendwie so ein bisschen distanziert, dann waren sie arrogant und kümmerten sich nicht. Und fanden, dass Schwestern ja sowieso minderwertig waren. Wenn sie sich zu uns gesellten, zum Frühstück nahmen sie den Platz weg und sorgten für Unruhe. Also auch doof. Hatten wir viel zu tun, war das nicht zu schaffen. Hatten wir nichts zu tun, war es langweilig und irgendwo anders wäre es sicherlich besser. Egal was war, waren die Patienten nett? Waren sie zu angepasst? Waren sie schwierig? War das nicht auszuhalten? Hauptsache alles war negativ. Ich habe diese junge Frau in den 5 Jahren, in denen ich mit ihr zusammengearbeitet habe, nicht so oft positiv reden hören, dass meine Finger nicht reichen würden. Also ich glaube, sie hat nicht 10-mal gesagt in diesen 5 Jahren, das ist gut. Kann mich nicht erinnern. Kann mich aber erinnern, dass sie immer am Nörgeln war. Und das macht was mit uns. Das macht auch was mit den anderen. Vielleicht dachte Paulus, als er das geschrieben hat, auch an die Israeliten. Gott hatte sie gerettet aus der Sklaverei. Er hat Moses beauftragt, sie rauszunehmen. Er hatte Wunder getan, damit sie überhaupt gehen können. Aber sie waren noch nicht lange frei, da fingen sie an zu murren und zu klagen. Wären wir doch in Ägypten geblieben, da hatten wir wenigstens was zu essen. Ja, dann bekamen sie Brot. Immer das Gleiche. Auch falsch. Egal, was war, sie hatten immer einen Grund zu murren und zu meckern. Zu wenig, zu eintönig, der Weg ist zu lang, zu beschwerlich. Gott verlangt zu viel von uns. Dieser Zweifel, von dem Paulus da spricht, das heißt in allem Bedenken haben. Immer mal wieder noch dagegen reden. So ein bisschen habe ich an meine Enkelkinder gedacht, die dann fragen, muss das sein? Muss ich das jetzt machen? Aber das brauche ich nicht und das ist zu viel. Also dieses Dagegengehen, immer wieder diskutieren. Wir sollen so leben, dass unser Leben glaubwürdig ist. Dass Menschen um uns herum sehen können, dass wir Kinder Gottes sind. Da reicht es nicht, die Bibel so durch die Gegend zu tragen. Das geht nur eine Zeit lang gut. Ist unser Leben glaubwürdig, wenn wir ständig murren? Wenn uns alles zu viel und zu schwer ist und wir immer nur sagen, das ist nicht gut? Dass Gott zu viel von uns verlangt? Dass wir ja auch auf so vieles verzichten müssen. Als Christ darf man das nicht und jenes nicht. Sind wir glaubwürdig, wenn sich unsere Kollegen darüber wundern, dass in der Bibel so viel von Freude gesprochen wird, aber die kennen fast nur Christen mit einem langen Gesicht und wir gehören auch dazu? Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dieses Murren und Zweifeln nichts damit zu tun hat, dass Gott uns ja sogar auffordert, mit unseren Nöten und Sorgen zu ihm zu kommen. Das dürfen wir. Und wir dürfen auch zu ihm kommen und dürfen sagen, ja, ich kann nicht mehr. Hilf mir. Darum geht es nicht. Sondern es geht um diese negative Grundhaltung, in der nichts gut sein darf. Und in der man alles schlecht redet. Wir dürfen traurig sein. Und es darf uns auch mal zu viel werden. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, dürfen und sollen wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Und das wird sich auswirken für uns selbst, aber auch für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Manchmal scheinen uns die Aufgaben, vor die uns Gott stellt, wirklich zu groß, machen uns Angst. Für mich ist es dann immer wieder ein Trost, dass Gott mir die Kraft gibt. Er schenkt das Wollen, die Bereitschaft und dann auch das Gelingen. Selbst Jesus sagte, Herr, muss ich. Es ist mir zu schwer. Mein Klassenlehrer sagte zu uns, wollte uns damit auch zum Lernen motivieren, klar, ist ihm auch meistens gelungen. Wenn du bald eine Aufgabe hast, dann sage nicht, ich muss das machen, sondern sag, ich will. Wenn wir etwas wollen, wirklich von Herzen wollen, dann wird es viel leichter. Dann haben wir viel mehr Motivation, als wenn wir nur sagen, ich muss. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe und sage, ich muss diesen Tag irgendwie rumkriegen, dann ist er doppelt so schwer, als wenn ich sage, wie schön, dass ich diese Arbeit habe. Es sind Dinge da, die mir nicht gefallen, aber ich will diesen Tag bestehen. Damit ist es aber nicht genug. Paulus geht noch viel weiter. Er sagt, damit ihr ohne Tadel seid, ohne Tadel und lauter, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ein tadelloses, vorbildliches Leben, über jeden Zweifel erhaben, über jeden Vorwurf erhaben, da habe ich keine Chance, das kann ich nicht. Aber es geht ja auch nicht darum, ein vollkommenes, ein sündloses Leben zu führen. Entschuldigung. Das kann nämlich keiner von uns, behaupte ich mal ganz dreist. Also wenn ich mich irre, der darf sich melden, vielleicht kann ich was lernen. Aber wir können das nicht. Und dennoch soll es sichtbar sein, dass wir nach dem Willen Gottes leben. Und zwar nicht nur ganz vorne, sondern in jeder Ecke unseres Lebens. Nur dann sind wir glaubwürdige Zeugen. Du kannst nicht morgens mit deinen Kollegen über irgendjemanden lästern und beim Mittagessen von der Liebe Jesu erzählen. Und dass er alle Menschen lieb hat. Das passt nicht. Du machst dich unglaubwürdig. Du kannst nicht die Spesenabrechnung frisieren und vielleicht auch noch sagen, wie viel Geld du dadurch gespart hast, damit mehr rausspringt und dann denken, du bleibst glaubwürdig. Und da gibt es sicherlich ganz viele Beispiele. Ich möchte mich da gar nicht drauf festlegen. Das heißt auch nicht, alles mitmachen. Manche Dinge können wir einfach nicht mitgehen. Da fallen wir auf. Manchmal müssen wir Nein sagen, auch wenn wir dadurch nicht mehr gesellschaftskonform sind. Und das klingt von hier vorne viel einfacher, als das in der Realität ist. Manchmal müssen wir Stellung beziehen. Und ich denke, dass es gerade für uns Christen, dass wir da ganz besonders herausgefordert sind, wenn es darum geht, Fremde in unserer Mitte wirklich willkommen zu heißen. Und im Vertrauen auf Gott können wir das auch und müssen uns nicht von der Angst in unserem Land anstecken lassen. Da sind wir gefragt, jungen Frauen zu helfen, damit sie ihr ungewolltes Kind vielleicht doch bekommen und großziehen wollen und können. Und für sie nicht mehr die Abtreibung der einzige Weg ist. Und all das nicht, weil wir ja so viel besser sind von oben herab. Nein, mittendrin, durch die Gewissheit des Glaubens und weil wir Kinder Gottes sind. Wir stehen mit unserem Leben in einer großen Verantwortung. Wir sollen Lichter sein, Lichter in einer dunklen Welt. Und dieser Verantwortung können wir nur gerecht werden, weil wir wissen, dass Gott es selbst ist, der uns dazu befähigt, der in uns wirkt. Ich lese ein Zitat von Watchman Nee. Das war ein chinesischer Prediger, der von 1903 bis 1972 lebte. Zu dem Vers, Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Zwar haben sich jetzt, da ich in Christus bin, Gottes Forderungen nicht geändert. Aber nun bin nicht mehr ich, der es erfüllt. Nein, der auf dem höchsten Thron sitzt und die Gebote gegeben hat, lenkt jetzt mein Herz und sorgt selber dafür, dass ich sie einhalte. Solange wir versuchten, alles aus eigener Kraft zu vollbringen, konnte er nichts tun. Gerade weil wir selber uns abmühten, das Ziel zu erreichen, scheiterten wir und blieben immer wieder stecken. Wir waren zu schwach, um zu vollbringen, was Gott von uns wollte. Aber trotzdem versuchten wir es, denn wir hatten unsere Schwachheit noch nicht erkannt und meinten, wir hätten eigene Kraft. Erst wenn Gott uns diese Illusion nimmt und uns in Verzweiflung stürzt, setzen wir unser Vertrauen allein auf ihn, der bereit ist, alles selber zu wirken. Gott ist, der das tut. Aber, und das ist kein negatives Arbeit, aber wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen uns darauf einlassen und ihm uns zulassen, dass er in uns wirkt. Und dann dürfen wir uns auch, so wie Paulus, freuen. Freuen, dass wir als Lichter in der Welt etwas bewirken konnten durch Gottes Kraft. Einfach freuen, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir nicht alleine hier stehen. Wir müssen es nicht alleine schaffen. Gott ist es, der es in uns wirkt. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Amen.